Chefgespräche mit Dr. Daniel Kubica.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Chefgespräche. Mein Name ist Dr. Daniel Kubica. Ich bin Unternehmer und Steuerberater. Ich lade dich ein in die Chefetage Deutschlands. Zu Gesprächen mit den Menschen, die Verantwortung tragen, Unternehmen führen und den Mittelstand bewegen. In jeder Folge spreche ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern, von jungen Wachstumsfirmen bis zum etablierten Marktführer. Wir reden über echte Erfolgswege, persönliche Entscheidungen, unternehmerische Verantwortung und die Geschichten hinter dem Wachstum. Kein Marketinggeschwätz, keine Beraterakquise, sondern Klartext von Chef zu Chef. Chefgespräche ist dein Podcast für Führung, Wachstum und strategischen Weitblick. Wir veröffentlichen jeden Dienstag eine Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Dr. Daniel Kubica und das sind Chefgespräche. Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Miklós Székeres. Miki ist Unternehmer, Geschäftsführer und kreativer Kopf im Messebau. Einer Branche, in der Sichtbarkeit, Präzision und Verlässlichkeit entscheidend sind. Mit seinem Unternehmen, der Neospace Group, steht er für individuelle Messe- und Designlösungen, für Unternehmertum aus der Region und für die Fähigkeit, auch in herausfordernden Zeiten Chancen zu sehen und mutige Entscheidungen zu treffen. Wir sprechen heute darüber, wie man ein Unternehmen in einem dynamischen Markt führt, wie wichtig Kundenverständnis, Team und Qualität im Projektgeschäft sind und was es bedeutet, als Unternehmer immer wieder neu zu denken. Miki, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Daniel. Und für die nette Einleitung.
Gerne. Fangen wir mal ganz vorne bei dir an. Wie war denn so dein Schritt nach der Schule ins Unternehmertum?
Das hat schon früher Form angenommen. Also die Neospace Group wurde ursprünglich von meinem Vater mit zwei Kompagnons in 1989 gegründet. Im Jahre ungefähr, ich sag jetzt mal 2000, da war ich in der 9. Klasse und da habe ich zu meinem Vater gesagt, ich möchte irgendwann die Firma übernehmen. Und ich möchte nach der 10. Klasse eine Ausbildung als Schreiner machen. Daraufhin hat mein Vater gesagt, auf gar keinen Fall. Zuerst wird das Abitur gemacht und dann gucken wir, ob du immer noch Interesse hast. Dann habe ich das Abitur gemacht. Ich wollte immer noch in den Messebau. Dann hat mein Vater gesagt, studier zuerst mal, weil dann hast du immer einen Plan B. Parallel habe ich seit meinem 16. Lebensjahr immer in der Firma gearbeitet. Ich habe in den Ferien gearbeitet, an Übergaben gearbeitet und kann alles in der Firma auch selbst machen, bis auf LKW fahren und die CNC-Maschinen bedienen.
Okay, das heißt, das ist ein klassisches Familienunternehmen. Ich setze mal ganz vorne an, wie ist es denn dazu gekommen, dass euer Unternehmen gegründet wurde?
Da habe ich auch meinen Teil zu beigetragen. Mein Vater ist oder meine Mutter ist dann 1987 mit mir schwanger geworden und meine Eltern haben in Hamburg gelebt und mein Vater hat im 28. Semester Kunstgeschichte studiert ohne Abschluss und dann ging es irgendwann daran, dass man ein Kind an der Reeperbahn nicht großzieht und was Neues gründen möchte und eine neue Grund oder neu sein Leben aufbauen muss. Und so sind meine Eltern dann zurück zu der Familie meiner Mutter nach Köln gezogen. Und dann ist mein Vater in den Messebau gerutscht, wie das vielen passiert. Und parallel dann eben seine Kompagnons kennengelernt. Und dann haben sie sich entschlossen, selbstständig zu machen und die Firma aufzubauen.
Jetzt könnte ich mir das vorstellen, dass es in der Anfangszeit gar nicht so einfach ist, weil man für so einen Messebau ja doch auch viele Maschinen braucht und vielleicht auch ein Team braucht und es erstmal sehr schwer ist, das alles aufzubauen.
Ich kann es jetzt nicht ganz beurteilen zum heutigen Status, dass ich damals, sage ich mal, mit 2-3 Jahren nicht alles mitbekommen habe. Aber früher war der Messebau auch grundsätzlich systemlastiger. Das heißt, auch die Maschinen waren etwas einfacher. Siehe Grafiken etc., da wurde viel tatsächlich noch per Hand gemalt, einfache Folienschnitte. Es gab keinen Digitaldruck, das heißt, es war reduzierter, sodass das kaum vergleichbar ist zum Einstieg aus der heutigen Zeit. Trotzdem, glaube ich, ist der Vorteil von heute, dass man nicht mehr so viel zurückstecken muss oder zu sich zurücknehmen muss. Früher auch durch die Erreichbarkeiten, durch Telefon etc. War man halt auch viel ortsgebundener in vielen Sachen, sodass halt mein Vater auch sehr oft Tage, Wochen unterwegs war, wo wir uns nicht gesehen haben. Also das kenne ich jetzt auch dann nur in vielen Erzählungen. Aber mein Kindheitstraumata war einmal, dass wir auf ein Konzert einer Kinderband gehen wollten und mein Vater mir das hoch und heilig versprochen hat. Und 10 Minuten, bevor wir losgehen wollen, kam der Anruf, du musst nach München. Und so konnten wir nichts zum Konzert gehen.
Okay, das ist ja oft das Problem in so Unternehmerfamilien, ne? Dass das Unternehmen dann doch manchmal vorgeht und man es auch als Vater kaum steuern kann. Vielleicht kannst du ein bisschen so über die Mitarbeiterentwicklung sprechen, über die Zahl eurer Mitarbeiter, dass man das ein bisschen einordnen kann, eure Unternehmensgröße?
Also im Jahr 2006, 2007, als ich dann angefangen habe, auch berufsbegleitend zu studieren und auch im Unternehmen dann eingestiegen ist, da waren wir 6 Mitarbeiter mit einem Umsatz von circa 1 Million Euro. Dann habe ich immer mehr und mehr die Initiative übernommen und das war halt auch so gewollt. Ich habe auch die Freiheiten bekommen und dann war es so, dass wir bis 2019 im Prinzip gewachsen sind, bis auf knapp 5 Millionen Umsatz und 12 Mitarbeiter. Dazwischen war noch ein Umbruch, dass wir 2014 von Köln nach Düren gezogen sind, weil die Hallen in Köln zu klein geworden sind. Und dann kam im Jahr 2019 mehrere Veränderungen. Also mein Vater ist 2014 aus dem Unternehmen ausgestiegen. Dann habe ich mit einem seiner Kompagnons noch weitergemacht, der dann im Jahr 2019 leider an Krebs verstorben ist. Und ich habe immer gesagt, ich möchte die Firma auch nie alleine leiten, weil ich immer eine zweite ehrliche Meinung haben möchte. So dass dann Thema Familienunternehmen auch ich meinen Cousin angesprochen habe, der aus BWL und dem Jurabereich kommt und dort auch studiert hat. Und so ist er dann im Januar 2020 eingestiegen und 3 Monate später kam dann die wunderschöne Corona-Welle, die uns natürlich dann auch nochmal komplett umgeworfen hat. Wir haben es aber auch als Chance gesehen, weil drastisch gesagt, zu der Zeit war ich 35 Jahre alt. Wir hatten weniger zu verlieren als andere. Damit meine ich, wenn ich mit 35, 36 pleite gegangen wäre, hätte ich nochmal neu anfangen können. Das ist jemandem nicht gegönnt gewesen, der zu dem Zeit schon 60, 62 war, sodass wir auch mit einem gewissen Risiko entscheiden konnten und auch entschieden haben.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, Corona-Krise für eure Branche im Messebau, da war nicht mehr viel los. Das heißt, eure Aufträge sind wahrscheinlich Richtung Null runtergegangen.
Genau, also wirklich drastisch von einem Tag auf den anderen auf Null. An dem Tag, wo im März in Köln damals die Eisenbahn abgesagt wurde, die Eisenbahnmesse, war dann der Punkt, wo wir uns tatsächlich auch abends mit anderen Unternehmern getroffen haben und gesagt haben, wie machen wir weiter? Daraus ist dann eine IG Messewesen entstanden. Mit 2 dieser Unternehmern sind wir jetzt eben halt auch zusammen von der damaligen Paralleldisplay zur Neospace. Da war ich dann jetzt eben ein bisschen quasi schon mit den Unternehmenszahlen vor Corona, weil nach Corona sind wir dann aktuell bei 46 Mitarbeitern und etwas über 15 Millionen Umsatz. Weil unsere These während Corona war, also einmal zu den Mitarbeitern haben wir gesagt, entweder wir schaffen es mit allen oder mit keinen. Aber jeder, der gehen möchte, darf jederzeit gehen. Wir legen keinen Stein in den Weg. Dann haben wir uns halt gesagt, um alle zu halten, brauchen wir von vor Corona 200% der Aufträge, um die Grundkosten decken zu können und 100% Auftragslage bei einem Restart zu bekommen. Das Ganze ist dann insofern komplett explodiert, dass eben nicht 200% der Kunden wiedergekommen sind, sondern ich sage jetzt mal 220% der Kunden. In den ersten 2 Jahren, das hat sich leider in den letzten 1,5 Jahren dann auch wieder anders eingependelt aufgrund der Situation. Aber so haben wir halt auch während Corona uns die die Produktion aufgebaut, wir haben andere Standorte nach Düren implementiert, um einfach die Grundkosten zu reduzieren etc. Und wir hatten immer Leute vor Ort und auf einmal kam dann der erste Anruf auch, könnt ihr Testzentren aufbauen? Und wir konnten dann halt sagen, ja gerne, morgen früh um 8 Uhr können wir das machen. Und dann waren alle sehr überrascht, weil sonst keiner Arbeiter hat oder kaum jemand. Zur Hochzeit hatten wir über 100 Testzentren, die wir ausgebaut haben. Als das Thema geringer wurde, haben wir die Impfzentren aufgebaut. Und danach kam leider dann noch die Flüchtlingsheime, die benötigt wurden. Und die Flüchtlingsheime haben sich dann schon überschnitten mit dem Restart der Messen. Und ja, seitdem gibt es einen mehr oder weniger eine neue Messeordnung.
Okay, finde ich ja super spannend. Ich habe mein Unternehmen ja selbst auch von Grund aufgebaut. Ich bin ja auch alleine gestartet im Homeoffice, habe dann so meine erste Million Umsatz aufgebaut und nachher deutlich mehr und weiß von daher, wie schwierig das ist, vor allen Dingen diese hohen Schritte zu machen. Was waren bei denen also besondere Herausforderungen oder auch besondere Chancen im Thema Mitarbeiterführung oder anders selber arbeiten zu müssen? Weil von einer Million, das ist ja ein guter Start, aber auf 5 Millionen, das oder nach auf 15, das ist ein Riesenunterschied.
Strukturen schaffen. Das war eigentlich das, wo wir immer noch auch dran arbeiten. Standards setzen, Strukturen schaffen, weil einfach auch inzwischen 5 Unternehmensphilosophien hier vereinigt sind. Aber das war zum Beispiel auch ein Grund, warum wir uns umgenannt haben von Paralleldisplay in Neospace, weil wir einfach sagen wollten, es wird nicht in die Paralleldisplay implementiert, sondern von jedem Unternehmen wird versucht, das Beste zu nehmen und daraus etwas Neues entstehen zu lassen, etwas Besseres. Und ich würde mal behaupten, dass uns das in sehr vielen Zügen gelungen ist. Ich glaube, eine Struktur ist nie zu Ende gedacht und es ist immer dynamisch. Immer wenn man denkt, man ist nahezu am Ziel, kommt etwas Neues, siehe KI-Möglichkeiten momentan, so dass wir da halt auch immer agil sind und agil sein müssen.
Kannst du ein bisschen mal beschreiben, wie so ein Projekt Messestand aussieht? Also wie geht man daran? Wie ist nachher der fertige Messestand? Wie groß sind die in der Regel? Damit man sich ein bisschen was darunter vorstellen kann.
Also es gibt 2 Arten von Kunden, die wir betreuen. Einmal direkt den Aussteller und einmal Designagenturen, die wir unterstützen. Fangen wir mal beim zweiten an, bei Agenturen. Da sind wir einfach klassischer Dienstleister für den Auf- und Abbau. Das heißt, alles, das Design, die Kundenkommunikation wird alles von einer Agentur gemacht, die Markenräume erschaffen etc. Und wir unterstützen einfach in der technischen Umsetzung. Parallel können wir halt natürlich auch eigene Stände designen, sind mit den Kunden in Absprache und gehen dann eben in die Umsetzung. Weil wir eben beim Familienunternehmen sind, ist es auch so, dass die Dame, die bei uns das Design-Department leitet, auch gleichzeitig meine Frau ist, so dass wir da halt auch bei vielen immer sehr eng zusammenarbeiten und zusammenarbeiten können. Wo ist der Unterschied zwischen Agenturen und unserem eigenen Design? Ich würde behaupten, dass wir, wenn wir eigene Kunden haben, auch budgetorientierter planen und planen können, weil wir einfach unser Know-how und auch unser Lager besser in ein Design implementieren können. Und dadurch sind die Aufträge meistens von der Größe etwas kleiner. Das heißt, unsere Zielgruppe dort sind eigentlich inhabergeführte Mittelstandsunternehmen mit kurzen Entscheidungswegen. So, ich sag jetzt mal circa 100 Quadratmeter. Alles, was darüber hinausgeht, also wir betreuen auch Stände, Gemeinschaftsstände bis 5000 Quadratmeter, DAX-Unternehmen bis 1000 Quadratmeter, das können wir auch umsetzen. Aber wir haben gar nicht da dann das Know-how, um dort diese Marke auch komplett zu betreuen. Und da gibt es dann eben Agenturen, die besser aufgestellt sind. Und so kann man eher dann auch sagen, dass die Agenturen da aufsetzen, wo unser Know-how endet.
Okay, das heißt, ihr seid für den typischen Mittelstand zuständig. Ich meine, das sind ja auch so 80% aller Unternehmen in Deutschland, liegen ja da. Also von daher ist das ja schon eine breite Zielgruppe.
Es gibt genug. Also genauso sehe ich es halt auch. Ne? Also das ist halt einfach, der Kostendruck wird erhöht. Wir haben halt einfach auch so die Thematik, dass wir mit dem Standort in Düren sehr gut uns in Köln und Düsseldorf einfach an zwei der, ich glaube, in Europa mit zwei der sehr großen Messestandorten direkt im Umkreis von einer Stunde Fahrzeit haben, so dass wir halt auch zum Beispiel nicht nach Madrid fahren müssen. Also ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil wir übermorgen nach Barcelona fahren, aber das ist einfach nicht unser Tagesgeschäft. Unser Tagesgeschäft und unser USP ist die große Produktion in Düren, wo wir sehr zeitig und schnell reagieren können. Und ansonsten haben wir für viele Sachen halt einfach auch Partner. Aber wir fahren dorthin, wo der Kunde uns zahlt. Also wir haben auch schon, weil ein Kunde gesagt hat, ich vertraue den Unternehmen in Istanbul oder in Moskau nicht, dann sind wir mit dem LKW nach Moskau gefahren mit dem Kundenmaterial. Das waren aber auch nochmal, also klar, andere Zeiten mit Moskau, aber auch grundsätzlich durch noch einen erhöhteren Digitalisierungsgrad und auch Plattformen, die immer mehr geschaffen werden, hat man heute auch viel schneller Trustable Partners weltweit, als wie man es noch vor 10 Jahren hatte. Es ist greifbarer.
Okay, jetzt sagtest du gerade, wir betreuen auch kleinere Messestände, so ab 100 Quadratmeter. Ich würde jetzt sagen, so aus meiner Wahrnehmung ist das schon größer.
Das ist die, ich sag jetzt mal, eine Benchmark. Wir betreuen von 9 bis letztes Jahr über 5000 Quadratmeter und haben letztes Jahr knapp 900 Projekte umgesetzt, wobei ein 5000 Quadratmeter Gemeinschaftsstand mit 300 Ausstellern bei uns als ein Aussteller gilt. Also wir haben mehr Aussteller betreut als Kunden sozusagen. Aber da sind wir zum Beispiel Kölnmesse, Taiwan-Partner. Wir haben viele Partner, die selbst Messepartner sind für Frankfurt und Düsseldorf als Beispiel, wo wir dann eben die ausführenden Kräfte sind.
Okay, aber ihr macht dann auch klassischen 3x3-Meter-Messestand, wo du jetzt 9 Quadratmeter hast. Den würdet ihr auch herstellen.
Selbstverständlich. Also wir sind, glaube ich, das unterscheidet uns vielleicht auch zu anderen Firmen. Dafür sind wir uns auch nicht zu schade, sondern wir versuchen da auch immer zu helfen und wir versuchen auch zum Beispiel viele Startups, die auf uns zukommen, da auch versuchen ein bisschen zu erklären, was wichtig ist und so weiter, weil ich glaube, viele unterschätzen auch einmal die Betreuung eines Messestandes. Also bei vielen ist immer wir mieten einen Platz, wir bauen einen Stand, super, und jetzt müssen wir nur noch das Portemonnaie offen halten und die Aufträge sammeln. Sodass das, glaube ich, in vielen besonders kleineren, mittleren Firmen auch unterschätzt wird, wie wichtig es ist, das Salespersonal auch entsprechend zu schulen, damit der Messestand auch funktioniert. Das spricht vielleicht auch ein bisschen gegen mein Geschäftsinteresse, aber ich bin bei vielen Kunden auch, wo ich sage, vielleicht lieber ein bisschen weniger in den Stand investieren und schult euer Personal. Am Ende ist es dann doch in meinem Interesse, weil ich halt sage, wenn der Stand funktioniert und der Kunde eine zufriedene Messe hatte, dann wird er wieder auf Messen gehen. Und das ist die Quadratur des Kreises, dass man da einfach versucht, wirklich sich auch als Full-Service-Dienstleister zu sehen und ein bisschen eben halt auch diese Consulting-Position einzunehmen und nicht nur rein als Umsätze.
Also ich finde es jetzt super spannend. Wir sind ja als Steuerkanzlei nicht ganz so oft auf Messen, aber interessanterweise sind wir doch schon, also alle 2-3 Jahre kann man sagen, sind wir mal Aussteller auf der Steuerberater-Expo oder auch zum Beispiel auf einer Baumesse. Fragt uns, macht ein Steuerberater da? Das war für uns wirklich schon so eine Werbeaktion. Wir sind auch schon mal so ganz kleinen Ständen unterwegs. Aber wir merken auch, wie aufwendig das ist. Vor allem, wenn man das mit einem eigenen Team macht. Man holt die Leute aus ihrem normalen Tagesrhythmus raus. Auf einmal sind die in einer Vertriebsposition, was sie sonst vielleicht nicht machen. Und auch der ganze Auf- und Abbau. Und die melden mir dann schon mal zurück. Boah, das ist was ganz anderes als mein normaler Job. Und das war richtig anstrengend.
Und man muss das können und wollen. Das ist ja auch dann schnell zu entscheiden, mit wem lohnt es sich jetzt hier auch, das Gespräch zu vertiefen, weil die Zeit auf einer Messe ja auch begrenzt ist. Dazu vielleicht auch noch so ein bisschen vor und nach Corona. Vor Corona hieß es dann auf einer Messe, die hatte 100.000 Besucher und nach der Messe nur 60.000. Dann hieß es am Anfang, oh, jetzt sind die Besucherzahlen um 40% eingebrochen. Dann kamen aber die Feedbacks der Kunden. Die Messe war super. Es waren mehr Leute da, die gezielt gesucht haben und wir konnten längere Gespräche führen. Was weniger da waren, waren Leute, die einfach nur Gimmicks gesammelt haben, also soll jetzt auch nicht despektierlich klingen, aber die Schulklassen, die Azubi-Gruppen, die rumgelaufen sind, die halt auch Zeit kosten, die natürlich auch irgendwann vielleicht wichtig sind anzusprechen etc. Aber bitte nicht falsch verstehen, aber das ist einfach, will ich verkaufen oder will ich rekrutieren? Und das ist dann halt einfach auch, was ist mein Messeziel, wonach ich das dann halt auch ausrichte und auch eben die Leute schule. Scanne ich nur das Badge oder habe ich auch Zeit, etwas tiefer ins Gespräch zu gehen?
Bis auf unsere Erfahrung, wir haben auch einen sehr schönen Messestand, den hat die Agentur Lameschki auch mitgestaltet, das ist ja ein gemeinsamer Kontakt von uns. Und die Mitarbeiter sind natürlich auch ein bisschen stolz, wenn sie vor so einem tollen Stand stehen können, der wirklich gut aussieht. Ich freue mich natürlich auch, aber deshalb macht man es ja ehrlich gesagt nicht, sondern man möchte vielleicht einen Kunden akquirieren oder Öffentlichkeitsarbeit haben oder ein Produkt vorstellen. Das heißt, man will ja auch einen wirtschaftlichen Mehrwert am Ende haben. Und für uns ist so ein Messestand, als Steuerberater sind wir relativ klein, aber ich sag mal so um die 20.000 Euro müssen wir da schon investieren mit Miete für den Stand, mit ein bisschen Werbeartikel. Wenn man das erste Mal macht, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr, weil man muss ja einmal das Grundkonzept, das Grundgerüst schaffen, dann ist man natürlich erst Richtung 30.000 unterwegs. Ist das denn so ein typisches Invest oder sagt ihr, damit sind wir doch ganz gut weggekommen, in der Regel muss man da eigentlich noch mehr Geld einplanen?
Das ist jetzt eine Fun-Frage, oder? Also liebend gerne mehr einplanen, mehr bringt mehr. Nein, da sind wir genau bei dem Punkt, wo ich meinte, es gibt einfach die Grundkosten, die sind nicht zu unterschätzen. Aber da ist, glaube ich, gerade auch ein Design ist wichtig, aber die Leute bringen den Stand zum Leben. Und ich glaube, genau da eben halt auch unterschätzt nicht die Teambuilding-Maßnahme, die auch ein Stand und eine Messe mit sich bringt. Also auch nochmal, was ich persönlich immer auch denke und gedacht habe, warum ich auch ans Konzept Messe auch für die Zukunft festhalte und als Geschäftsmodell nicht hinterfrage, ist, dass du... Wir werden immer digitaler. Wir haben jetzt auch hier den Talk digital und obwohl wir gefühlt, glaube ich, 2 Kilometer auseinandersetzen, setzen wir uns nicht persönlich zusammen. Das ist völlig okay und das ist auch gewollt, aber irgendwann will man sich treffen. Und deshalb glaube ich halt, dass Messe dafür einfach auch eine sehr gute Plattform ist, also Messekonferenzen und dadurch der Austausch auf diesen Orten immer wichtiger wird für Firmen. Und ich glaube auch, dass da auch noch viel Potenzial verloren geht um den um so ein Event herum. Also wie viele gehen auf eine Maschinenmesse und wo dann vielleicht mal alle Sales-Leute zusammenkommen? Ich habe es bisher selten mitbekommen, dass man dann auch sagt, wir nutzen das vielleicht parallel, um das Personal nochmal zu schulen, weil ihr seid eh alle da. Also ich habe es eigentlich noch mehr gesehen, dass man das Messen nochmal einen wichtigeren Step einnehmen, um dann halt auch mit in größeren Firmen mit weltweiten Kontakten vielleicht das zu nutzen, um interne Schulungen, Weiterbildung und so vielleicht auch vor Ort oder in der Stadt zu machen. Und das ist bisher nicht passiert, aber das ist noch immer was, wo ich dran glaube, dass das ein Trend sein könnte.
Also in der Tat, da würde ich voll zustimmen. Wir sagen auch, es gibt immer mehr Digitalisierung, immer mehr KI, aber man braucht auch sein Netzwerk. Also das ist super wichtig, gerade im Unternehmertum, dass man persönlich vernetzt bleibt. Hast du denn so eine Statistik, welche Branchen besonders oft zu messen gehen und für welche das eigentlich eher uninteressant ist und wo es vielleicht auch noch ein Geheimtipp ist, für eine Branche das mal zu machen?
Ich sag mal, ich drück's anders aus, es gibt Stände, die machen richtig Spaß. Das sind meistens die, die kein richtiges Produkt präsentieren. Siehe euch als Steuerberater, siehe jetzt eine OMR, die war eine Demexco, wo es einfach um Marketing geht, wo man sich einfach im Design auch relativ frei ausleben kann und wirklich eine komplette Geschichte auf einem Stand erzählen kann. Und ich glaube, das sind auch die Branchen, die weiterhin ja auch auf Events und so leben. Ich glaube aber speziell, dass du die Industriemessen wird es weiterhin geben und die sind auch sehr wichtig, weil ich glaube, wie soll ich es ausdrücken? Selbst ich, wenn ich eine liegende Plattensäge kaufe oder irgendein Gerät in der Schreinerei, die sehen für mich alle gleich aus. Die Verkäufer erzählen mir dann etwas über die Detailgrade, aber das ist für mich eine rein emotionale Entscheidung, mit welchem Verkäufer gehe ich. Natürlich auch eine finanzielle, aber es ist einfach, wer bietet den besten Service? Aber die Maschine an sich ist für mich nicht das, was im Mittelpunkt steht, weil das alles gute deutsche Hersteller sind. Trotzdem möchte ich die Maschine einmal gesehen haben. Und so, das schaffe ich halt hauptsächlich auch auf Messen, wo ich das dann gleichzeitig bei 3-4 Herstellern habe. Und trotzdem ist dann für mich als Beispiel auch, dann gehe ich zu dem größten Hersteller zur Messe, deshalb gehe ich zur Messe. Aber parallel kann ich dann halt kleine, mittlere Unternehmen finden, die ich nicht über Recherche finde und Produkte. Und ich glaube, da können kleinere und mittlere Unternehmen auch noch mal ein bisschen mehr wagen, um in dem Windschatten der großen Firmen auch mitzugewinnen. Und ich glaube, dass das auch was ist, was unterschätzt wird.
Ich will noch mal ganz kurz auf euer Wachstum zurückkommen. Hatten wir ja ganz am Anfang das Thema und ich bin ja auch so ein Wachstumsfan. Ich finde das Thema super spannend. Jetzt hast du ja gesagt, ihr habt euch mit mehreren Unternehmen zusammengeschlossen. Kannst du noch mal ein bisschen darstellen, was da so die größten, ich sag mal, Herausforderungen waren und was am Ende der größte Benefit für dich war?
Also zuerst mal war es halt der Benefit, dass wir sagen, in der größeren Struktur kannst du dich auf einzelne Positionen mehr spezialisieren. Das heißt, Messebau ist ein klassisches Allrounder-Thema. Das heißt, wir haben, der Schreiner muss im Zweifel auch ein Kabel verkabeln können, weil dafür kann ich nicht noch einen Elektriker schnell holen. Also einfach als plakatives Beispiel. Wenn ich aber jemanden habe, der sowohl Logistik macht als auch Stapler fahren muss und noch das Lager kontrollieren, dann wird irgendwas immer abfallen. In der größeren Konstellation haben wir halt einfach viel spezialisiertere Aufgaben und dadurch halt auch genauere Verantwortlichkeiten und Ansprechpartner. Und das vereinfacht dann auch vieles im Alltag und landet im Zweifel auch nicht immer bei mir. In der Vergangenheit war es dann oft, ich sag jetzt mal, im Unternehmen mit 4 Millionen, dann war ich noch immer der finale Entscheider. Aber inzwischen ist es halt auch so, wir haben recht flache Hierarchien, wo wir halt auch sagen, jeder soll selbst entscheiden. Wir stehen immer für Fragen und Antworten bereit. Jeder entscheidet anders, heißt aber nicht, dass die eine Entscheidung besser oder schlechter ist als die andere. Es gibt einfach viele Wege, die zum Ziel führen. Und wir sind halt eine Branche, wir müssen zielorientiert sein. Das ist halt, glaube ich, was uns von vielen noch sehr unterscheidet ist. Die Messe eröffnet, was immer passiert. Das heißt, das interessiert nicht, ob ein LKW einen Platten hat, im Stau steht oder sonst was. Wir müssen Lösungen finden. Und dieses Lösungsorientierte und Entscheidungen innerhalb von wirklich Minuten zu treffen, das ist, glaube ich, was du den Leuten, die in dem Bereich Event, Messe arbeiten, anmerkst, dass du Entscheidungsfreudigkeit hast, dass du vielleicht in anderen Bereichen heutzutage eben nicht mehr so findest.
Was war für deine Partner der Entschluss, zu euch zu kommen? War das auch dieses, wir wollen gemeinsam besser sein, also mehr Skalierung haben, mehr Qualität? Oder war auch wie heute recht häufig das Thema Nachfolger ein Thema, dass man sagt, ich muss mein Unternehmen auch übergeben können?
Tatsächlich genau beides. Also es war so, dass wir immer zwischen Unternehmensnachfolge, aber eben immer in diesem Punkt, auch während Corona, macht es Sinn, fortzuführen. Und wir dann halt einfach sagen, lass uns das zusammen machen. Und das immer genau der Mittelweg war. Es war auch momentan, wenn du mich jetzt fragen würdest, möchtest du weiter wachsen, würde ich zuerst mal sagen, nein, wir wollen jetzt quantitativ oder andersrum qualitativ wachsen und nicht mehr quantitativ. Dann klingelt aber im Zweifel 5 Minuten später das Telefon, wo ich dann sage, das klingt ja schon interessant. Deshalb, wir sind für alles immer sehr offen. Und das ist das, was du vielleicht in der Einleitung auch gesagt hast, diese Dynamik, die leben wir halt auch weiter. Also wenn morgen jemand kommt und mit uns eine Partnerschaft eingehen will, wir sind all dem offen gegenüber. Ich bin da vielleicht manchmal bezeichne ich mich vielleicht halt auch als sehr sozialmarktwirtschaftlich, wo ich einfach sage, ich mache es lieber mit vielen zusammen, um erstens auch das Risiko auszumerzen, aber es macht mir halt auch Spaß, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Es ist schön, mit so vielen Leuten täglich Kontakt zu haben und Sachen zu erschaffen und immer wieder was Neues zu haben. Es ist einfach spannend, diese Dynamik und alles mitmachen zu können.
Also können wir so ein bisschen Call to Action machen. Wenn jetzt ein Messebauer zuhört, der die Nachfolge vor der Brust hat, kann sich gerne bei mir melden.
Oder einer, der Ideen hat, wie wir zu zweit besser sein können. Du sagst das ironisch, aber wir haben tatsächlich auch seit einem Jahr explizit auch Firmen, auch sind wir in Kontakt und haben gesagt, wir suchen strategische Partner, weil es immer noch, wir müssen interne Umsätze fahren. Die Margensituation ist einfach sehr eng. Wir haben zum Teil unkontrollierbare Kosten. Die Transporte werden immer teurer. So, wo können wir einfach Synergien und Partnerschaften finden, wo man gegenseitig von profitiert? Und das ist halt was, wo ich explizit bei uns zum Beispiel dran glaube. Früher war es oft, dass du ein sehr hohes Margen-auf-Margen-Modell hattest. Ich bestelle dir die Möbel, ich bestelle dir die LED-Wand und dann zahlst du mir Einkaufspreis plus X. Da auch die Vergleichbarkeit etc. ist halt viel höher geworden, dass viele Kunden dann halt auch viel höhere Preisvergleiche haben, sodass das einfach inhaltlich zum Teil schwer ist, das zu erklären. Und wo man dann halt einfach sagen muss, okay, jetzt muss ich mir halt Modelle schaffen, wo ist mein Mehrwert und meine Marge? Und andersrum, wo habe ich vielleicht dann eher einen Partner, wo er vielleicht mal einen Messestand hat, den ich bauen kann, aber ich von ihm was anderes immer generiere, dass man eher auf einer partnerschaftlichen Ebene auch zusammenarbeitet, als auf immer einer Margenebene. Und das sind halt einfach so Thematiken, jeder muss und soll sein Geld verdienen, aber vielleicht auch in seinem Bereich, ohne immer überall mitverdienen zu müssen.
Okay, wie finanziert ihr euer Wachstum? Klassisch über Banken, weil wenn du ja sagst, unsere Margen sind halt nicht so hoch, klar, IT-Branche, die haben schon bis zu 30%, da kann man das immer alles aus dem Laufenden Cashflow finanzieren. Meiner Branche geht es auch nicht ganz schlecht, aber so gut auch nicht. Also wir nutzen auch Darlehen von Banken, um so schnell zu wachsen. Wie ist das bei euch?
Bis auf eine Firma haben wir tatsächlich kein Geld ausgeben müssen, weil es dann einfach auch während Corona einfach zum Beispiel diese Deals auch dann gab, dass wir gesagt haben, wir stellen dich weiter in 5 Jahre auf das Gehalt an. Dann haben wir Material vielleicht gekauft zum Betrag X, aber dass man halt einfach, ich sag mal, diese Problematik mit der Altersnachfolge und kein zu finden, besonders in Corona, der ist halt auch gemacht. Das sage ich jetzt nicht, dass wir davon irgendwelche Leute mit dem Rücken zur Wand ausgenutzt haben, im Gegenteil, sondern man hat einfach gesagt, komm, wir holen dein Know-how noch für 5 Jahre in die Firma, aber du musst dich jetzt halt einfach nicht mehr um Thema A, B, C kümmern und da sind halt Leute sehr dankbar für gewesen. Und es ist eben genau auch auf diesem Grund, wo wir eben waren mit der Marge auf oder mit dem Margenmodell, das bei uns halt im Handwerk oder im Messebau nicht enorm ist, ist es halt auch so, dass ich sag mal, es gibt sicherlich Firmen, die sind gut zu verkaufen, aber es gibt auch viele, die würden einfach vom Markt verschwinden und die vermisst keiner. Für mich war immer so die Aussage, für mich persönlich auch die Einschätzung, entweder ich bin, ich sag mal, im Jahresumsatz von unter 1 Million, dann kann ich von jedem jederzeit geschluckt werden, das werde ich los. Aber blöd gesagt hatte ich immer für mich so zwischen 1 und 10 Millionen ist so ein luftleerer Raum. Also mit 4-5 Millionen bin ich zu groß, um einmal geschluckt zu werden, aber zu klein, um für Firmen interessant zu sein. Und ich glaube, dann ist der 8-stellige Umsatz halt einfach eine sehr große, symbolische Marke.
Ja, also kann ich nur zustimmen, das merken wir bei uns in den Steuerkanzleien auch jeden Tag. Was früher noch sehr gut verkaufbar war als Unternehmer, ist es heute nicht mehr. Liegt an der Gesamtgemengelage, also an der.
Absolut.
Dass es viele Leute gibt, die jetzt in Nachfolge gehen, die Wirtschaftslage ist nicht so gut, Kredite sind relativ teuer, zumindest im Vergleich zu den letzten Jahren, historisch gesehen vielleicht noch nicht mal. Und sehr viel Unsicherheit. Und dann ist die Frage, wer kann man ein Unternehmen überhaupt noch kaufen? Und das ist natürlich auch ein Riesenthema, dass man vielleicht zumindest sein Lager abverkauft bekommt, dass die Mitarbeiter weiter einen guten Job haben, dass man selbst vielleicht noch gut in die Rente kommt, ist da vielleicht wichtiger als ein hoher Kaufpreis.
Und das ist tatsächlich auch was, wir sehen uns als sehr mit einer sehr hohen sozialen Verantwortung, weil wir auch sehr einen anfordernden Job haben, aber halt auch sehr viel bieten können, einen Zusammenhalt und neben mir, um noch einmal familiäre Situationen zu erklären, wir haben auch die Firma Innova, wo Herr Ebben Geschäftsführer war, mit bei uns integriert. Von Herrn Ebben arbeitet hier der Bruder, der Sohn und seine Ex-Frau bei uns. Und das ist jetzt nicht nur eine Situation. Wir haben auch andere Vater-Sohn-Verhältnisse hier, wo wir einfach auch sagen, das ist uns auch wichtig, das nicht nur zu erzählen, sondern auch, auch zu leben, wo es möglich ist. Noch mal kurz eben zu der Sache, wo du meintest, auch Finanzierung etc. Das ist aber halt auch so, dass wir vieles auch über anteilige Provisionen auf den Kunden der nächsten Jahre haben. Das sind halt alles einfach so Modelle, wo man versucht, eine Win-Win-Situation zu schaffen. Und ich glaube, dass das eben alles bisher faire Lösungen war. Und ich habe bisher auch noch keinen gehabt, der sich beschwert hat.
Das freut mich auch sehr. Micky, wir sind leider auch schon am Ende unserer Sendezeit angekommen. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast und es war ein sehr schönes Gespräch.
Ich danke dir vielmals und noch viel Erfolg mit dem Podcast.
Das war Chefgespräche mit Dr. Daniel Kubica. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung auf deiner Podcast-Plattform. Sie hilft dabei, dass der Podcast noch mehr Menschen erreicht. Chefgespräche ist eine Produktion der Contax Steuerberatungsgesellschaft. Danke fürs Zuhören. Und bis zur nächsten Folge.